NDR 90,3 Podcast. Eine Woche Kultur für Hamburg.
Die wichtigsten Themen der vergangenen Woche aus dem Abendjournal mit Daniel Kaiser. Hallo, und darum geht es heute. Fidelio, ganz trist. Buhrufe bei der Premiere in der Staatsoper. Schwerer Shakespeare am Schauspielhaus. Karin Bayer inszeniert den Kaufmann von Venedig. 75 Jahre nach Stalingrad, wie sich eine Hamburger Familie erinnert. Und Gartenzwerge und Moralkeule, wie sich das Wiener Burgtheater bei den Lessing-Tagen in Hamburg blamiert hat. So heftig klang es bei der letzten Staatsopernpremiere in Hamburg. Oha, ein heftiges Buhkonzert nach der Premiere der Beethoven-Oper Fidelio für die Regie. Und inszeniert hat den Abend ausgerechnet der Chef höchst selbst, Staatsopernintendant Georges Denon. Aus der großen Freiheitsoper mit politischen Gefangenen im Kerker hat er ein Kammerspiel im Wohnzimmer gemacht, im 70er-Jahre DDR-Look.
Das Bühnenbild war eine Katastrophe. Ein Gefangener im weißen Schießerunterhemd. Also sowas Schlimmes habe ich noch nie erlebt. Ich hab die Video in Berlin gesehen, da haben sie eine Gänsehaut bekommen. Hier wäre ich am liebsten rausgegangen. Ich saß aber in der Mitte, ich konnte nicht raus.
Das war einfach allgemein Freiheit. Natürlich war das jetzt offensichtlich, könnte DDR-Zeit gewesen sein, so von den Outfits her. Es war einfach Tyrannei gegen Freiheit, das Grundthema.
Geschichte wiederholt sich. Irgendwo ist immer Freiheit in Gefahr, ja, und auch der, der die Wahrheit sagt. Der Kerkermeister ist bei Denon ein Archivar, der Akten verwaltet und ablegt. Plötzlich liegen in den Regalen aber statt Akten Menschen. Auch ein blutbeschmierter, nackter Mann steht da mit Sack überm Kopf wie ein Folteropfer in Abu Ghraib. Im Publikum, da saß auch HSV-Förderer Klaus-Michael Kühne, der auch die Staatsoper mit Millionen Euro unterstützt. Und der hatte auch schon mal schönere Opernabende.
Naja, etwas gewöhnungsbedürftig. Die Übertragung ins Moderne oder ins etwas Radikale, das schätze ich nicht so sehr. Also ich habe mir die klassische Form normalerweise vorgezogen.
Wirklich wunderschön singt der Gefangenenchor, der durchs Fenster schaut in den Wald, Richtung aufgehende Sonne und von der Freiheit träumt. Und durchs Wohnzimmerfenster sieht man dann auch Kamerafahrten tief in diesen Wald hinein und man entdeckt da mal wirklich ein Bambi oder einen bösen weißen Wolf.
Dadurch hatte die Bühne so eine Tiefe und es hatte optisch so keine Längen. Ich fand es nicht langweilig. Ich fand es jetzt nur auch nicht besonders inspirierend.
Furchtbar langweilig.
Ja, ohne Spannung.
Ja, da wirklich, das Kammerspiel schafft es nicht zu elektrisieren. Die Sprechszenen sind auch zeitlupenlangsam. Und auch in Kent Nagano's Orchester, da holpert es. Die Blechbläser hatten wirklich keinen guten Tag. Ja, und was war da mit Floristan los, der als Gefangener in einer Blechbadewanne im Keller lag? Dieser Ruf zur Freiheit, den er singt, der war für ihn erkennbar zu hoch.
Bestenfalls indisponiert oder ich weiß nicht was. Also so viele Schmisse in einer Partie sind ja selten.
Zum Glück waren da Simone Schneider als Leonore, die sich als Fidelio verkleidet in den Kerker schleicht. Und vor allem Falk Struckmann als Kerkermeister bzw. eben Archivar Rocco. Die spannendste Figur zwischen Macht und Gewissen. Ja, Struckmann könnte auch aus einem Telefonbuch vorsingen. Zum Finale siegt die Freiheit. Eine Masse weiß gekleideter Menschen strömt auf die Bühne, verschlingt und erdrückt fast Leonore und Floristan, fast schon aggressiv. Was ist das denn für eine Freiheit? Und wie war das denn nach der Wende, als viele Ostdeutsche sich überrumpelt fühlten? Es ist ein kleinteiliger Abend. Jeder Schritt scheint durchdacht. Jedes umherflatternde Blatt Papier scheint vom Intendanten eigenhändig beschrieben worden zu sein. Aber es fehlt der zündende Gedanke, der Aha-Effekt, der elektrisiert und den Freiheitskampf Floristans auch zu meinem Kampf macht. Fidelio, die Freiheitsoper von Beethoven, ab jetzt neu in der Inszenierung des Intendanten Georges Denon in der Hamburgischen Staatsoper. Die Shakespeare-Spezialistin Karin Bayer hat jetzt eines seiner schwierigsten Stücke inszeniert, den Kaufmann von Venedig. Und zwar am Deutschen Schauspielhaus, wo Karin Bayer ja auch Intendantin ist. Die Hauptrolle spielte Schauspieler und Autor Joachim Meyerhoff. Und Peter Helling war für uns dort.
Das Stück macht es einem nicht leicht. Böswillige Gemüter können darin einen Haufen antisemitischer Klischees finden, dass es einem graust. Der Jude Shylock leiht dem ihm feindseligen Kaufmann Antonio Geld, weil der seinem Freund aus der Patsche helfen will.
Sie nennen mich Blutsauger, Ungläubiger, Hund. So, jetzt kommen Sie hierher und es scheint mir, Sie brauchen Hilfe. Ja?
Und Shylock fordert ein tödliches Pfand, falls er nicht zahlt. Ein Pfund Fleisch aus dem Körper Antonios. Ein kleiner, böser Scherz.
Ein Pfund Menschenfleisch aus einem Mann geschnitten. Das ist nicht so viel wert wie Fleisch von Hammeln, Ziegen oder Rindern. Das ist nicht so profitabel.
Shylock ist wirklich kein Sympathieträger. Joachim Meyerhoff legt ihn als glatten und kalt kalkulierenden Geschäftsmann an, der endlich seinen Hass auf die christlichen Konkurrenten ausleben will.
Ich bin ein Jud! Ich bin der Jud! Aber hat nicht ein Jud? Hat er nicht auch Augen? Hat er nicht auch Hände? Ha!
Die Inszenierung kommt nicht bei allen gut an.
Gar nicht. Leidenschaft, Werktreue, Texttreue. Es war Bleiern und es war nur Papier.
Es war wirklich nicht schön. Es hat mich nicht erreicht. Es hat mich nicht berührt. Schade.
Antonio ist die wohl erste offen homosexuelle Figur der Theatergeschichte. Das zeigt Karin Bayer leider überdeutlich durch dessen Vorliebe für Frauenröcke. Wie auch seine Freunde eine tuntige Gemeinschaft sind vor regenbogenfarbener Bühne. So viele Klischees langweilen. Schauspieler Carlo Ljubeck legt seinen Antonio zu weich an.
Ich glaube an humanistische Werte, an Offenheit, Toleranz, Menschlichkeit, die mir zum Beispiel erlauben, hier so rumzulaufen.
Antonio kann Shylocks Eiseskälte nicht das Wasser reichen. Das schafft dann eine andere. Gala Otero Winter ist die Sensation des Abends. Sie spielt Jessica, Shylocks Tochter, und die bricht aus dem engen Zuhause aus, will Christin werden. An ihr zeigt sich die ganze Tragik der Brückenbauer. In Deutschland gibt es heute viele von ihnen, Menschen aus zwei Kulturen, die sich vermeintlich für eine entscheiden müssen. Hier kommt die Inszenierung zu sich.
Also ich fand das ganze Ensemble irgendwie ganz toll auch, also sehr beeindruckend. Auch die Jessica da irgendwie sehr, sehr gut und der Meyerhoff.
Und auch diese Reduzierung der Musik, ganz toll.
Reduziert war auch die Bühne, leer und kalt ausgeleuchtet. Großartig Angelika Richter als Portia, die Shylock am Ende vor Gericht zwingt, von seiner Forderung nach dem Pfund Fleisch zu lassen.
Nimm dir einen Pfund Fleisch, doch solltest du beim Schneiden nur ein Tröpfchen Christenblut vergießen, so ist dein Hab und Gut nach dem Gesetz Venedigs verfallen an den Staat.
Aber dann bleibt da Gala Otero Winter. Sie tanzt, sie ringt mit sich. Am Ende trägt sie den Familientisch durch den Raum. Die Last des Vaters auf ihren Schultern? Oder etwa doch ein christliches Kreuz? Ihre nackte Verzweiflung steht auch für Aufbruch und Hoffnung.
Zu schmerzerfüllt ist meine Seele mit den tausend Löchern. Nur mir allein kommt es zu, eine Landschaft daraus zu machen. Noch ist Frühling.
Ihr Verdienst ist, dass man den brillanten Joachim Meyerhoff fast vergisst. Und Karin Bayers Verdienst, ihr die Bühne zu lassen. Eine junge Frau zeigt den Weg hinaus aus dem Kreislauf der Verachtung.
Der Kaufmann von Venedig, ab jetzt am Deutschen Schauspielhaus. Stalingrad. Mit diesem Namen verbindet man die Wende im Zweiten Weltkrieg. Vor jetzt 75 Jahren hörten die Deutschen diese Meldung im Nazi-Rundfunk.
Der Kampf um Stalingrad ist zu Ende. Ihrem Fahneneid getreu ist die 6. Armee unter der vorbildlichen Führung des Generalfeldmarschalls Paulus der Übermacht des Feindes und der Ungunst der Verhältnisse erliegen.
Nur 6.000 der 110.000 dabei gefangen genommenen deutschen Soldaten kehrten aus der russischen Kriegsgefangenschaft zurück. Die Stadt Stalingrad selbst war komplett zerstört. Von einer 500.000 Bewohnern waren nur noch knapp 8.000 übrig. Stalingrad hat sich tief in das Leben vieler Familien eingegraben, auch bei uns in Hamburg. Auch der Pfarrer, Künstler und Feldarzt Kurt Räuber starb in einem russischen Lager. Seine Bilder haben überlebt. Eine Kohlezeichnung ist sogar berühmt geworden, die sogenannte Stalingrad-Madonna, die er Weihnachten 1942 im Kessel von Stalingrad gezeichnet hat. In Hamburg leben die Nachkommen von Kurt Räuber und Ruth Assayer hat sie besucht.
Nur ein einziges Mal hat Ute Tolk mit Räuber ihren Vater kennengelernt. Das war während seines Fronturlaubs im Herbst 1942. Damals war sie ein vierjähriges Mädchen und lebte mit Mutter und zwei Geschwistern in der Nähe von Kassel.
Und ich dachte, was ist das denn bloß für ein Mann? Der gehört da gar nicht hier zu uns hin. Den habe ich ja noch nie gesehen. Und er spielt mit dir und macht Späßchen.
Ute Tolk mit Räuber war 8, als die Familie erfuhr, dass der Vater in Gefangenschaft gestorben war.
Da hat mir sehr gefehlt. Aber man kriegt immer gesagt, das ist in vielen Familien so. Muss ich damit abfinden.
Kurt Räuber lebt seitdem in seinen Bildern fort. Zeugnisse kleiner Gesten der Menschlichkeit in einem großen, brutalen Krieg. Oft zeichnete er die russischen Menschen, denen er als Arzt half, obwohl das verboten war, und notierte ihre persönliche Geschichte. Sein Enkel Jan erinnert sich, wie die Bilder und ihre Entstehung den Familienalltag prägten.
Überall hing die Madonna, bei meiner Tante im Original, bei uns in der Kopie, großformatig. Viele Kohlezeichnungen hingen an den Wänden und die Person Kurt Räuber war als Großvater immer präsent.
Ähnlich erlebten das auch die zwei Urenkel Kurt Räubers. Der ältere, Johann, ist 14 Jahre alt.
Wir haben erfahren, dass er in Stalingrad war, dass er da als Arzt gearbeitet hat. Aber für uns war er eher der Zeichner und Künstler als eben der Feldarzt und Soldat.
Kurt Räuber schrieb in einem seiner Feldpostbriefe, dass er froh sei, als Arzt helfen zu können und nicht töten zu müssen. Sein Enkel Jan Tolkmit entschied sich 1991 bei der Einberufung zur Bundeswehr für den Zivildienst im Krankenhaus.
Es war Zeit des Aufbruchs und Perestroika und der Wiedervereinigung. Da war überhaupt ja Friedenszeit angesagt. Aber das Werk des Großvaters hat sich ja auch dazu beigetragen.
Anfang der 90er Jahre reiste Ute Tolkmit Räuber zusammen mit ihrem Mann nach Wolgograd, so heißt Stalingrad heute, und besuchte auch das Lager, wo ihr Vater in Gefangenschaft starb.
Und als ich das sah, das ging mir an die Seele. Aber trotzdem, ich bin für mein Leben froh, dass ich dort war.
Sie begegnete einer jungen Frau, deren Großmutter Kurt Räuber gerettet hatte, weil er sie entgegen der Vorschrift ins Lazarett einwies. Es ist nur folgerichtig, dass seine sogenannte Stalingrad-Madonna zum Symbol der Versöhnung wurde und heute in den Kathedralen von Wolgograd, Coventry und in der Berliner Gedächtniskirche hängt. Auf dem Bild sieht man eine Mutter, die, umhüllt von einem großen Tuch, schützend ihr Kind im Arm hält.
Es hat viel mehr, als dass es ein bloß christliches Bild ist. Das Bild symbolisiert schon die Kraft der Liebe.
Die Hoffnung auf eine neue Friedenszeit nach dem Ende des Kalten Krieges hat sich zerschlagen. Die Sehnsucht nach Frieden bleibt.
75 Jahre Stalingrad, das war ein Beitrag von Ruth Assayer. Hoher Besuch war da im Thalia-Theater aus Wien. Das Burgtheater ist herangeschwebt, extra für die Lessing-Tage. Mit dem Stück Der Volksfeind von Henrik Ibsen und mit Joachim Meyerhoff Superstar in der Hauptrolle. Und die Karten waren heiß begehrt. Schon lange vor Vorstellungsbeginn standen vor dem Thalia-Theater Menschen mit Schildern in der Hand. Suche Karte, suche Karte. Peter Helling hat eine Karte bekommen. Er war für uns dort. Peter, macht es denn das große Burgtheater besser als alle anderen Theater?
Macht es nicht, überhaupt nicht. Das Burgtheater ist ein sehr reiches Theater, das heißt, es kann sich wirklich sehr opulente Bühnen leisten. In diesem Fall 5 Meter große, riesige Gartenzwerge, die wie stumme Gespenster über die Bühne gerollt werden. Das ist natürlich erstmal ziemlich opulent, ziemlich teuer, erzählt aber auch nicht so wahnsinnig viel. Es geht um Spießer in diesem Stück von Henrik Ibsen, um die spießigen Angepassten, die sozusagen nicht rechtzeitig den Mund aufmachen. Die Namen sind auch ein bisschen austauschbar. Jette Steckel hat inszeniert, sie ist ja Lokalmatadorin, auch in Hamburg. Also ganz ehrlich, nein, das Burgtheater ist in diesem Fall kein Vorbild. Und es gibt sogar noch Gründe, warum nicht, denn Meyerhoff holt richtig aus.
Joachim Meyerhoff, ja eigentlich ein ganz Beliebter, also alle Herzen fliegen ihm zu. Wie hat er sich gestern gegeben?
Ich fand ihn ziemlich unerträglich, muss ich sagen. Oh. Er spielt einen Öko-Hipster, einen Arzt in einem Kurbad. Dieser Arzt deckt einen Skandal auf, nämlich dass giftiges Wasser ins Grundwasser sickert. Meyerhoff fordert das gesamte Thalia-Publikum an einem entscheidenden Punkt auf, kollektiv aufzustehen und eine Schweigeminute abzuhalten. Eine Minute für die Affen, für die Testaffen, die von VW eingesetzt wurden, um Dieselabgase zu testen. Und das Fürchterliche war, dass 80% des Thalia-Theaters tatsächlich aufstand.
Steh auf und denk eine Minute an diese Affen.
Übrigens, wer sitzen blieb, dazu gehört auch ich, der wurde gleich ein bisschen beschimpft. Wir waren die Affenkiller. Und der Rest des Thalia-Theaters stand. Und ich frage mich, gibt es nicht wichtigere Gründe, um gerade aufzustehen? Das Ganze hatte diesen schlimmen Gestus der Selbstgerechtigkeit.
Aber war das nicht möglicherweise auch ironisch gemeint oder auf so einer Ebene, also dass genau so eine Haltung vorgeführt werden sollte?
Das wäre ja fantastisch gewesen. Und das bietet genau Henrik Ibsens Stück auch an. Und das fordert es geradezu. In diesem Fall bin ich aber der Meinung, es war nicht ironisch gemeint. Diese ganze Affengeschichte, die war ziemlich improvisiert von Herrn Meyerhoff. Er hat mit diesem Gestus der Betroffenheit sich an das Publikum gewandt. Es ging ganz klar um Gut und Böse. Und hier wird Theater zur Propaganda.
Und manipulativ, wenn 80% des Publikums aufstehen. Wie hat denn das Publikum nach der Vorstellung reagiert?
Ich habe mit vielen Zuschauern gesprochen, die das für richtig ärgerlich hielten.
Entsetzlich. Es war wie eine persönliche Meinung von Endzeit. Und das gehört nicht in das Stück.
Die Probleme waren ein bisschen zu simpel dargestellt. Kleine Kinder, die die Welt erklären und sowas.
Zu plakativ. Ich glaube, das geht noch sehr viel differenzierter.
Nicht gut. Am Schluss war zu sehr die Umweltkeule. Das ist so richtig wiederum Volksverdummung.
Und genau darin sieht man auch, dass dieser Abend das Publikum spaltet. Das könnte ein Zeichen für Qualität sein. Ich fürchte nur, dass Jette Steckel, die Regisseurin, tatsächlich sehr schlicht gedacht hat. Dieser Abend trennt die Welt in Gut und Böse. In diejenigen, die etwas tun gegen die ökologische Katastrophe und diejenigen, die verdrängen wollen. Und ganz klar, die 80%, die für die Affen einstanden, das waren natürlich die Guten. Das heißt, es herrschte im Raum so eine Art von kuscheliger Verlogenheit. Jeder konnte sich wohlfühlen.
Wir sind die Guten.
Wir sind die Guten. Und genau das ist der Fehler.
Das heißt, dieses Theater bietet einfache Antworten auf eine komplexe Welt.
Richtig. Und ich glaube, wir müssen mit Intelligenz verführen. Wir müssen, wie Lessing uns schon geraten hat, klug sein, klüger als manche Vereinfacher an den Schalthebeln der Macht. Dieser Abend allerdings, er ist wahnsinnig eindimensional. Am Ende wird auf einer großen Leinwand werden die Klimakatastrophen, werden Bilder gezeigt von vertrockneten Steppen. Das heißt, man durfte mit so einem schweren Schuldgefühl aus dem Theater robben. Ich finde ganz ehrlich, es geht nicht darum, die Soße der Betroffenheit auszugießen, sondern es geht darum, zum Zweifeln, zum Nachdenken anzuregen, ja, zur Unruhe. Wenn das nicht passiert, dann wird Theater Propaganda. Dann sucht es Mehrheiten, dann will es gefallen. Und Meyerhoff, der gefiel den meisten ziemlich gut. Und man sah seinem Spiel auch an, dass er in diese Selbstgefälligkeit hineingeriet. Und das fand ich richtig ärgerlich.
Also viel Lessing steckte in diesem Abend der Lessing-Tage nicht?
Überhaupt nicht. Das war Propaganda, das war vereinfachend. Und ich finde, man ist danach nicht klüger aus dem Abend rausgegangen.
Klare Worte von Peter Helling waren das über den Volksfeind von der Wiener Burg im Thalia-Theater bei den Lessing-Tagen. Und das war unsere Kulturwoche kompakt, heute mit Daniel Kaiser. Tschüss.
Noch mehr Kultur gibt es täglich bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.